Hey, schön, dass du dich entschieden hast. Herzlich willkommen im Geek Café, der Technologie-Podcast.
Hallo Tobi.
Hallo Thomas.
So, frohes Neues noch.
Das wünsche ich dir auch und vor allen Dingen wünschen wir beide das unserer Hörerschaft.
Ja, genau, das wollte ich nämlich immer auch noch erwähnen, ja, genau.
Gut. Ja,
erste Folge. Bist du reingekommen?
Erste Folge im neuen Jahr und ich bin verhältnismäßig gut reingekommen. Kommen, aber das Käsefondue, das lag mir etwas schwer im Magen.
bei uns gab es kein Käsefondue, sondern wir haben für uns, also wir haben ja nur jetzt, also ich, meine Frau und das Rudel, ja, waren ja da für uns zu Hause, wir haben ja da nicht gefeiert oder so. Und ich habe meine Frau dann so um 12 mal geweckt. Ja, es ist soweit, ja. Wir hatten Griechisch für uns zwei gemacht. Von daher, ja.
Das kann ja auch schwer im Magen liegen, ne?
Je nachdem. Nee, war sehr gut, ja.
Okay.
War sehr gut.
Mhm. Ja. Ja,
du musst es ja auch nicht übertreiben, ja.
Ich habe es auch nicht übertrieben, aber irgendwas habe ich da nicht so ganz vertragen.
Ja. Genau. Und wir haben uns gewundert, wie viele Nachbarn noch Feuerwerk anscheinend von vor, was, zwei Jahren gewartet haben.
Naja, es gibt ja diesen regen Glänzverkehr, falls du es nicht mitbekommen hast.
Ja, aber da glaube ich nicht, dass da...
Meinst du nicht? Da sind die zu weit weg von der Glänze oder wie?
Der eine Nachbar hier, ich weiß nicht, ob ich das letztes Jahr vielleicht schon erwähnt hatte im Podcast, der hat, glaube ich, einen ganzen Keller sowieso von vor dem Krieg noch irgendwie voll mit Zeugs, weil der auch... über das Jahr verteilt zu Geburtstagen immer mal wieder was abfackelt, ja. Wie gesagt, der hat, glaube ich, einen ganzen Keller voll mit dem Zeugs, ja, und ist die nächsten Jahre da sowieso noch irgendwie versorgt. Und ansonsten, es haben zwar einige geböllert bei uns, aber mehr so, ja, diese Heuler und was weiß ich, was da war, weniger jetzt lautes Geknall, Geballer oder auch wenig Raketen. Also das hast du schon gemerkt. Aber irgendwo, wie gesagt, hatten sie anscheinend dann doch noch so, gerade dieses Kleinkramszeug hatten sie anscheinend da noch irgendwo Reserven aufgebaut. Ja. Oder abgebaut in dem Fall.
Abgebaut, ja. Ja. Nee, es ist ja, ich habe da so einen interessanten Bericht gesehen, dass in Belgien, in Holland, dieser Glänzverkehr und nicht zu vergessen der polnische Glänzverkehr ja extrem gut laufen soll, sage ich jetzt mal, was die
Polen, Tschechien, ja, gerade da.
Was die Pyrotechnik beanlangt, ja.
Ja, da hatten sie einiges rausgeholt, ja.
Ja, und vor allem...
Gab es ein paar Berichte zwischen den Jahren und auch vor Weihnachten schon, ja.
Ja. Ja, und da gab es natürlich auch wieder negative Berichte über die ganzen Leute, die auf dieses Jahresendgeschäft eigentlich warten. Die Händler, die sich auf sowas spezialisiert haben, die jetzt natürlich nichts verkaufen durften, die sind natürlich auch gelackmeiert. Ne? Das ist natürlich auch hier die Kehrseite der Medaille. Ne?
Das ist ja so. Das trifft ja nicht nur die Hersteller, die Händler, sondern ja auch gerade die Hersteller.
Naja gut, die Hersteller sind natürlich international unterwegs und es ist ja nicht in allen Ländern verboten, ne? Also das muss man dazu sagen. Ne?
Das nicht, aber den Teil, den du im Prinzip ja für Deutschland vorgesehen hast, den woanders dann
loszuwerden,
nochmal unterzubringen, kann funktionieren, aber dann ist ja auch wieder die Frage, ja, kriegst du da das auch zu dem regulären Preis dann weg? Oder wie ist generell das Preisgefüge da, wo das dann hingeht, ja. Weil ich denke gerade im Feuerwerk, ja, die Deutschen waren ja nie verlegen drum, Milliarden an Euros rauszuhauen für Feuerwerk. Von daher, da geht schon einiges flöten, ja.
Ja, so ist es. Also da gibt es ja wirklich die dollsten Ausgaben, die da die Leute in die Luft jagen. Also das ist ja der Wahnsinn.
Ja.
Das ist echt der Hammer. Naja.
Genau. Gut. Aber bevor wir da jetzt uns irgendwie verlieren in dem Thema, ja, weil ich wollte nämlich eben auch schon noch zwei, und ich sage, nee, komm, lass es, ja, sonst reden wir hier eine Dreiviertelstunde über Feuerwerk.
Naja, so alt ist das Thema ja nicht. Wir sind jetzt einen Tag nach Silvester, da kann man nochmal über Feuerwerk sprechen, so ist das nicht.
Ja.
Wir müssen ein bisschen strecken, die Themenlage ist echt dünn, du, also.
Ja, man muss auch gerade gucken, Weihnachten, Neujahr, Silvester, also Silvester, Neujahr, das ist ja.
Und ich hätte schon fast überlegt, so eine Frage-Antwort-Sendung zu machen, aber nachdem ich mich da so negativ drüber geäußert habe, käme es jetzt ein bisschen blöd, Fragen aus der Hörerschaft einzufordern.
Was wir hätten können auch machen, ist halt ein bisschen über Zahlen sprechen.
Über Zahlen, okay.
Wie wir uns das kommende Jahr vorstellen, was einen Podcast betrifft. Das wären halt alles so Möglichkeiten gewesen, die man hätte machen können, wenn man gewollt hätte.
Aber über Zahlen sollten wir eigentlich nur mit Sponsoren sprechen. weil die wollen Zahlen sehen. Das sind die einzigen, die da ein großes Interesse dran haben.
Ja, alle vor allem, die sehen, das egal. Die sehen sie ja auch, weil die Hörer würden sie ja dann quasi nur auf die Ohren bekommen.
Ja, ja, den Hörern ist das egal, ob wir 2 Hörer oder 3 Hörer haben. Das ist demjenigen, der das hört, vollkommen schnurzpiep egal.
Ja, wobei es sind ja doch schon ein paar mehr.
Ja, 99.
Das sind wir wieder bei den obligatorischen 99 Hörer. Ja,
die sind alle rübergekommen von den 3 Wochen.
Ja, genau. Ich wollte gerade sagen, mal gucken, wann die ersten hier geklaut schreien.
Ja, mein Gott, das ist geklaut.
Wie war das? Das ist alles nur geklaut.
Ja, aber du, das ist ja überall der Fall. Was hat Tim Melzer letztens im Podcast gesagt? Er klaut seine Gerichte auch. Aber er schreibt dann wenigstens noch da drunter in der Speisekarte, wo er sie geklaut hat.
Macht er das?
Teilweise macht er das schon. Also wenn es extrem eindeutig ist oder wenn es eine 1:1 Kopie ist, in Anführungsstrichen, dann macht er das schon. Ja. Das fand ich sehr interessant. Ja, mein Gott, du kannst das Rad nicht neu erfinden. Also es ist sehr schwierig. Irgendwo wurde alles schon mal gekocht. Jetzt sind wir vom Feuerwerk zum Kochen übergegangen. Auch nicht schlecht.
Ja. Das erinnert mich an das Jahr, als ich mal bei Johann auf der Burg Silvester gefeiert habe.
Ja.
Aber man muss mal gucken, wie lange das schon her ist, ja, und wie lange er da ja auch schon nichts mehr macht, ja.
Auf der Stromburg. Ich war einmal dort, das war 2006 in diesem Türmchenzimmer da oben. Ja, da hatte ich noch die kuriose Idee, jedes Sternerestaurant in Deutschland einmal zu besuchen. Aber das wurde dann ja langsam inflationär, weil die Sterne wurden recht gut verteilt. Nachdem ich dann mal geschaut habe, dass es weit über 200 Sternerestaurants in Deutschland gibt, habe ich dann den Gedanken recht schnell fallen lassen.
Ja, erstens mal bräuchtest du da im Prinzip ein Jahr.
Ja.
Um halt alle durchzumachen. Mhm. Dann ist ja auch immer die Frage, wie lange müsstest du im Voraus reservieren? Okay, momentan mit Corona sowieso mal eine ganz andere Problematik. Aber damals ja ist ja auch immer die Frage, wie lange im Voraus hättest du reservieren müssen? Da gab es ja teilweise Wartezeiten von bis zu einem Jahr bei dem einen oder anderen. Deswegen auch nicht so ganz einfach, das dann zu planen. Oder sagen wir mal so, ist von der Route her so zu planen, dass du die vielleicht alle nacheinander hättest dann abfrühstücken können, um es mal so zu sagen. Plus nochmal, so günstig ist das Vergnügen ja auch nicht.
Ja? Naja gut, ich meine, es gibt Leute, die fahren regelmäßig in den Urlaub für längere Zeit und da ich das zeitlich nicht konnte, habe ich immer gesagt, das ist für mich so ein Mini-Urlaub. Von dem Erholfaktor und von dem Erlebnisfaktor ist es für mich relativ ähnlich gewesen. Also ich erinnere mich an solche Restaurantbesuche immer noch genauso gut zurück wie an Urlaube, sage ich jetzt mal. Aber das ist auch, jeder hat ja eine andere Wertschätzung dem gegenüber. Ne? Der eine sagt, das ist völlig übertrieben, der andere sagt, das ist okay. Das muss ja jeder für sich selbst entscheiden, ob er das machen will oder nicht. Ne? Das ist halt so.
Ja.
Naja, gut, so viel dazu. 2006 auch schon lange her. Mittlerweile hat er das Restaurant ja gar nicht mehr. Das hat er ja aufgegeben oder macht er ja so gar nicht mehr. Dafür hat er jetzt eine Kochschule, der Herr Lafer. Auch nicht schlecht.
Ja, okay, die gibt es ja auch schon länger, aber das ist noch das, was er macht, ja. Oder eins von den Sachen, die er noch macht, ja.
Ja, gut, er hat noch ein paar Fernsehauftritte ab und zu, mal da und hier und naja. Warum auch nicht? Hört jetzt nicht zu meinen Lieblingsköchen, aber er ist in der Top 10 bei mir.
Ja, okay, das heißt ja auch schon mal was.
Ja, das heißt, bei der Auswahl heißt es was, ja.
Ja.
Gut.
So, sollen wir vielleicht mal mit dem einen oder anderen Thema?
Du, das waren ja auch zwei Themen, die wir hier besprochen haben. Gut, ja, lass uns über schöne Dinge sprechen, aber ich glaube, der Coronavirus hört jetzt nicht zu den schönen Themen mehr. Und der begleitet uns auch im Jahr 2022. Aber Herr Drosten macht uns ja vorsichtig, optimistisch
Hoffnung. Also nicht nur er, generell hört man da ja so, man kann nur hoffen, dass es sich dann auch wirklich so entwickelt, aber es sieht ja durchaus danach aus, als könnte dieses Jahr wirklich so die Wende vielleicht einleiten, ja.
Ja, wenn sich auch gottverdammt alle Leute impfen lassen. Also Leute, geht euch impfen, geht euch boostern. Mein Gott, ey, es kann doch nicht so schwierig sein.
Ja, ja,
scheinbar schon. Ja. Gut, aber lasst uns über Apple sprechen in Bezug auf Corona. Da haben nämlich 30 Apple-Läden in den Staaten, also Apple-Stores, geschlossen aufgrund höherer Hörerzahlen. Ja, ja. Also Negativwerte, Infektionszahlen etc. 30 Apple-Stores in den USA haben geschlossen. Mein Mann.
Ja, schwierig.
Gestern echt sehr, sehr wenig Alkohol getrunken. Aufgrund der Omikron-Variante und in New York haben alle Läden, also alle Apple Stores, dicht. Ja, da habe ich auch eine Statistik gesehen gestern. Jeder fünfte in New York ist derzeit infiziert. Da hat es nochmal wieder ein richtiges negatives Comeback gegeben. Meine Güte, Wahnsinn. Ja.
Ja, wobei, ja, man muss ja auch sagen, die Maßnahmen in den Staaten sehen natürlich auch etwas anders aus. Also auch gerade hier bei uns, von daher, dass sich dann so eine Variante wie Omikron, die ja höher oder die infektiöser ja ist als die Varianten vorher, dann auch entsprechend schnell verbreitet, muss man auch nicht unbedingt überrascht sein, ja.
Naja, klar.
Man kann dann wirklich nur hoffen, dass der Verlauf entsprechend so ist, ja, wie er jetzt bis jetzt war bei der Variante. Klar kommt dann eins wieder dazu, je mehr Fälle, umso höher ist er dann auch bei einer geringen Wahrscheinlichkeit, dass es dann zu ernsteren Verläufen kommt. Ja, wie Gesetz der Zahl ist das ja dann auch wieder. Aber generell, ja.
Tja.
Was willst du noch sagen? Ne?
Was will man noch sagen? Wir müssen da durch.
Nach alles 2 Jahren sollte es eigentlich schon bewusst sein, ja.
Sollte es uns allen bewusst sein, wie das Spielchen funktioniert, ja. Na gut, wir müssen da durch, alles andere hilft nicht. So ist es. Gut, das dachte sich auch die CES und hat gesagt, wir machen nur 3 Tage statt 4 Tage und sie haben die Messezeit zusammengeschrumpft. Das liegt auch unter anderem daran, dass natürlich Omikron unterwegs ist und dass auch einige Enterprise-Aussteller abgesagt haben, unter anderem zum Mercedes und AMD zum Beispiel. Die haben gar nicht erst ihre Präsenz angekündigt. Ja, 3 Tage statt 4 Tage. Na gut, warum auch nicht? Das scheint ja eine traurige Veranstaltung zu werden, das Ganze, ja.
Ja. Ich bin immer gespannt, wie sich auch, wie gesagt, wenn es jetzt dieses Jahr besser sein sollte, wie sich diese ganzen, gerade auch die Messen dieses Jahr noch verhalten und wie sie stattfinden. Vor allem auch gerade in welchem Umfang, wie sehen die Besucherzahlen aus und wer wird dann auch wirklich kommen von denen, die eigentlich erwartet werden. Ich denke, das wird auch 2022 nochmal so ein schwieriges Thema werden für Veranstalter, Teilnehmer und Besucher generell. Gerade auch, weil die letzten 2 Jahre ja durchaus den einen oder anderen Trend zur Online-Messepräsentation oder Veranstaltung generell gezeigt haben. Klar, das ein oder andere nicht ganz so erfolgreich, aber es gab da auch ein paar sehr gute Beispiele. Von daher mal gucken, was da zumindest mal parallel vielleicht dann dazu einfach stattfinden wird, also online. Aber Messen, wie gesagt, könnte dieses Jahr auch nochmal so ein so ein schwieriges Thema werden. Ich denke mal, back to normal, also wenn es dieses Jahr wirklich sich wesentlich entspannen sollte und es da nicht noch zu Überraschungen kommen sollte in Bezug auf Corona, denke ich mal, wird 23 so das Jahr werden, wo wir von einer gewissen Normalität in dem Bereich gerade Messeveranstaltungen vielleicht wieder reden kann, ja. Aber ich denke, dieses Jahr vielleicht nochmal schwierig.
Das wird schwierig.
Gerade jetzt, so über den Sommer muss man mal gucken. Ich denke, da könnte das ein oder andere durchaus sein. Da gibt's ja auch so ein paar Ankündigungen jetzt gerade für den Sommer. Aber gerade Anfang des Jahres und vielleicht auch Ende des Jahres könnte das nochmal ein bisschen schwierig oder vorsichtig vor allem gehandhabt werden. Deswegen, ich denke mal 23 vielleicht, dass sich das hoffentlich dann wieder normalisiert, ja.
Naja gut, ich meine, es gibt ja auch genügend andere Gründe, diese ganzen Messen etwas zu überdenken, ne? Also das vielleicht auch ein wenig anders zu gestalten und zu präsentieren aufgrund der wahnsinnigen Reise von verschiedenen Gästen, ja, okay. Journalisten und natürlich auch den Ausstellern, dass man vielleicht überlegt, einige Konzepte etwas anders zu gestalten. Also Thema Hybridmesse, das ein bisschen aufzusplitten und ein bisschen anders zu organisieren, aufgrund dessen, dass man vielleicht den ein oder anderen Interkontinentalflug einsparen könnte.
Ne? Ja, okay, den Trend hat man ja schon gesehen vor Corona. Ja. Und der hat sich natürlich jetzt aufgrund von Corona verstärkt.
Ja.
Deswegen, wie gesagt, mal gucken, wie sich dieses Konstrukt Messe ja generell noch weiterentwickelt. Aber dieses, wie gesagt, was man da die gerade die auch die vielbesuchten Messen, auch gerade hier in Deutschland, wie gesagt, alle für 22 sehe ich da jetzt nichts, jedenfalls in dem Umfang wie vor Corona. Von daher
ja, auf jeden
kann man da eigentlich nur auf 23 dann hoffen, inwieweit das Problem ist, dass wenn du die Veranstalter hast und du hast die Aussteller, die ihre Zusagen machen und kommen. Wie kommen dann Besucher? Ja? Das ist ja das andere Fragezeichen, was du hast.
So ist es.
Es ist ja schön, wenn du Termin und Halle und Aussteller hast, aber wenn dann die Besucher aus irgendwelchen Gründen ausbleiben, ja.
Ja.
Also mich würde es als Besucher dann freuen, ja, weil teilweise, ja, beziehungsweise es war eh schon oft sehr überlaufen, ja, wenn es ein bisschen ruhiger ist und du ein bisschen mehr Platz um dich rum hast. Also mir wäre es ja recht. Aber das ist halt die Frage, inwieweit ist die Messe dann noch die Messe im Prinzip, ja, inwieweit macht's dann für einen Veranstalter überhaupt noch Sinn? Aber das wird sich, denke ich mal, dieses Jahr auf jeden Fall zeigen, wie es dann auch dann für 23 dann weitergeht.
Ja, so ist es. Ja, gut. Also, so viel dazu. 3 Tage statt 4 Tage.
Genau, 3 Tage statt 4 Tage. Apropos 3 Tage statt 4 Tage. Mhm. BlackBerry hatte ja vor einiger Zeit schon angekündigt, dass sie ihre sogenannten Legacy Devices, also alles, was nicht Android BlackBerry-Geräte sind, dass ja der Dienst nicht endlos weitergehen wird und hatten jetzt nochmal daran erinnert, dass, ich glaube, zum 4.1. ist es, der offizielle Support halt eingestellt wird und man als Nutzer von Geräten mit BlackBerry OS oder mit BlackBerry 10 dann damit rechnen muss, dass im Prinzip täglich irgendwann die Geräte aufhören zu arbeiten. In der Vergangenheit gab es ja immer noch regelmäßig Updates dann für die Geräte, gerade was halt so Netzprofile, Provider etc. betroffen hat. Das wird halt alles wegfallen und damit werden die Geräte dann im Prinzip auch nicht mehr beziehungsweise halt nicht mehr nutzbar sein. Ich würde mich jetzt momentan aktuell fragen, wer so Geräte überhaupt noch einsetzt, weil die ja doch schon sehr in die Jahre gekommen sind. Mhm. Und man eigentlich gerade im geschäftlichen Umfeld da schon nach Alternativen geguckt haben sollte. Weil, wie gesagt, es stand ja im Prinzip fest, dass es halt irgendwann, oder was heißt irgendwann, dass es halt demnächst soweit sein wird. Jetzt ist es soweit, also man sollte da schon eigentlich eine Alternative haben.
Das ist richtig, das ist wahr. BlackBerry ist, ich glaube, die Zeiten sind lange vorbei, ja.
Ja, das ja, wie gesagt, es gibt ja noch hier auf Android, aber
naja.
Darum geht es ja im Prinzip nicht. Wie gesagt, und privat, klar gab es auch ein paar Leute, die privaten BlackBerry hatten, aber inwieweit spielt das heute noch eine Rolle, ja?
Das ist richtig, ja, das ist richtig.
Und wie gesagt, wer geschäftlich da noch mit sowas unterwegs ist, sorry.
Das ist dann nochmal eine ganz andere Geschichte. Der sollte, ja. Ich glaube, der hat ganz andere Probleme.
Der wird dann demnächst wahrscheinlich ganz andere Probleme haben, ja.
Ja, so ist es. Aber weißt du eigentlich, was der ehemalige Europachef von BlackBerry mittlerweile macht? Nachdem er 2015 bei BlackBerry Europa aufgehört hat. Er hat
jetzt ist er bei der Höhle der Löwen, ne?
Nee, um Gottes Willen, nein, das nicht. So schlimm ist es nicht gekommen, sagen wir es mal so. Es hätte schlimmer kommen können. Nee, er hat nach seiner Tätigkeit als Europachef eine Ausbildung zum Sterbebegleiter gemacht. Und nach seiner Tätigkeit als ehrenamtlicher Sterbebegleiter hat er eine App entwickelt, die den Privatpflegenden und auch den professionell Pflegenden oder auch den die Leute, die im Hospiz arbeiten, dementsprechende Hilfestellungen geben, sei es bürokratische Hilfestellungen, wie man irgendwelche Sachen beantragt oder wie man Pflegegelder beantragt etc. Also so ein Tool an die Hand gegeben, wie man optimal die Angehörigen pflegen kann, also als Privatperson oder auch als professionelle Person, also Pfleger, Hospizangestellter etc. pp. Das hat er sich jetzt zur Aufgabe gemacht und ist da kräftig dabei, seine App in den Markt zu bringen und zu etablieren. Es gibt von der App, so wie ich das gelesen habe, zwei verschiedene Versionen. Es gibt einmal eine Premium-Version, wo man dann auch professionelle Mitarbeiter erreichen kann, die man auch direkt ansprechen kann. Da muss man in einem Monat Summe X für bezahlen. Und es gibt auch eine kostenlose Version, da hat man dann allerdings einen eingeschränkten Support. Das nur mal so am Rande, da habe ich nämlich letztens einen schönen Artikel drüber gelesen, über die ganze Geschichte.
Tja. Ja, okay, da muss man auch dafür gemacht sein.
Ja, klar. Also erstens mal sich mit dieser Materie auseinanderzusetzen und zweitens mal die Kraft dazu zu haben, eine Ausbildung zum Sterbebegleiter zu machen. Also ich könnte das nicht.
Ich denke mal, die Ausbildung ist wahrscheinlich eher so das kleinere Übel, später dann wirklich täglich mit oder da halt
aktiv im Beruf zu stehen, das ist
oder ja, obwohl Berufung, ja. Ich würde schon sagen, das ist schon eher eine Berufung, ja. Weil, wie gesagt, ich habe ja auch schon gerade durch die Hunde, ja, und Therapiearbeit ja auch schon mit dem Gedanken gespielt, eventuell sowas in diese Richtung halt noch zu machen. Aber nee, also das jeden Tag über einen langen, langen Zeitraum, boah, ich würde wahrscheinlich da, das wird mir wahrscheinlich alles viel zu nah gehen. Da bin ich, glaube ich, nicht der Typ für. Also interessieren würde es mich schon und ich würde das auch gerne machen. Wie gesagt, die Idee, also das, was mir vorgeschwebt hätte, wäre eigentlich, also jetzt nicht in Seniorenheim, sondern so Jugendliche, ja, Kinderhospiz oder sowas in die Richtung, da halt zu Betroffenen halt zu gehen oder zu Patienten zu gehen, das da zu machen, was, denke ich mal, noch mal mehr wahrscheinlich an den Nerven, also mir sogar zerren würde, ja, weil da quasi eigentlich ja noch viel mehr Leben hinten ansteht, ja, wo es ja wahrscheinlich nie oder wo es halt nicht dazu kommt, ja, und wie gesagt, und sowas dann über einen langen Zeitraum zu machen, nee.
Da musst du echt sehr,
musst du für gemacht sein.
Sehr gefestigt sein und damit klarkommen mit der ganzen Situation. Ja. Also ich könnte das auch nicht. Nee, das kann man vielleicht mal machen punktuell, aber das jeden Tag, das ist echt, echt belastend oder das kann echt belastend werden, wenn man
dafür. Ja, wie gesagt, da musst du wirklich, glaube ich, dafür gemacht sein.
Ja, klar. Das ist so.
Weil so interessant ich das finde und so sehr ich das halt auch bewundere bei denen, die es halt machen. Und so interessant ich das auch finde, aber ja, schwierig. Mhm. Echt schwieriges Thema. Deswegen Hut ab, ja, bei den Leuten, die es halt machen.
Ja, klar. Klar. Aber wir brauchen halt solche Leute, die sowas machen. Das ist halt ganz wichtig für unsere Gesellschaft. Ne? Das ist halt so. Und ja, ohne die geht es nicht.
Mhm.
Und
so.
Unterbezahlt, das kommt noch dazu, aber das ist nochmal ein ganz anderes Thema. Ne?
Das ist nochmal ein ganz anderes Thema, ja.
So ist es. Mein Gott, jetzt haben wir aber...
Ich bin mal gespannt, ob da mehr passiert als nur Gerede. Ob da wirklich nochmal was kommt, ja.
Ja, weil es nützt nichts, wenn sie auf dem Balkon stehen und klatschen und das alles bejubeln, aber wenn den Pflegern und Pflegerinnen letztendlich nichts auf dem Konto bleibt oder sie davon nichts am Monatsende sehen, von der ganzen Geschichte. So sehe ich das. Und dieser Bonus, der da gezahlt worden ist, das ist ja schön und gut, aber ja, Gott, das war einmalig. Ja, naja, okay. Das ist nochmal ein ganz anderes Thema. Das machen wir jetzt aber nicht auf, das Thema.
Nee.
Ja, gut. Und es gibt ein bisschen Personalwechsel. Zumindest in einer gewissen Position gibt es ein interessanter Wechsel. Die ehemalige PR-Managerin von Facebook oder besser gesagt Meta, wie es ja jetzt heißt, die für den Bereich Oculus, also für die VR-Headsets verantwortlich war, ist jetzt zu Apple gegangen und wird höchstwahrscheinlich dort die gleiche Stelle bekleiden und wird dementsprechend auch dort für die PR-Arbeit zuständig sein. Das konnte man aus einem Bloomberg-Artikel herauslesen. Ja, das lässt natürlich schließen, dass Apple so mit größeren Schritten auf diese ganze Geschichte zugeht, wenn jetzt letztendlich schon dafür PR-Personal eingestellt wird. Dann geht man ja davon.
Wenn es denn tatsächlich auch um dieses Produkt geht und sie dafür dann auch vorgesehen ist, ja. Aber
ja. Gut, ich meine, wenn man sich dann eine PR-Spezialistin für diesen Bereich extra rauspickt, dann kann man einfach davon ausgehen, dass...
Ja, okay, es wird ja nur spekuliert, dass es für den Bereich ist. Von daher, Apple hat ja auch keine Mode gemacht, ja, und hatte sich jemanden da geholt, der für die Stores entsprechend zuständig war.
Jetzt muss ich aber intervenieren. Apple hat 1986 eine Modelinie gehabt. Da hatten sie
ja Schuhe, dafür war sie aber dafür war sie ja nicht da.
Ja, ja.
Und die kam ja auch viel später erst.
Aber Apple hat dementsprechend auch Bekleidung angeboten.
Ja, heute ja auch noch. Ja, du kriegst heute auch noch Merch.
Ja, gut, aber die kriegst du ja nicht weltweit. Die kriegst du ja offiziell nur direkt in den in den Flagship Stores oder besser gesagt im Headquarter Store. Da bekommst du ja Merchartikel. Aber das hat ja letztendlich mit Mode nichts zu tun. Das sind ja einfach bedruckte T-Shirts, wo das Apple Logo drauf ist.
Es ist Kleidung.
Es ist Kleidung.
Und damit auch Mode.
Ja, ja, ja.
Ob es modisch ist wieder, ist eine ganz andere Frage.
Manche würden auch die Klamotten von H&M als Kleidung bezeichnen. Da kann man auch drüber diskutieren, ob das Kleidung ist. Ich würde eher sagen, das ist Fast Fashion, aber Fast Fashion ist letztendlich auch Kleidung. Hast ja recht.
Ja.
Ja. Gut, jedenfalls wechselt sie dorthin. Und ich habe allerdings nicht recherchiert aufgrund des Namens, ob sie eventuell sogar aus Deutschland kommt, weil die gute Dame heißt Andrea Schubert. Das klingt jetzt nicht US-amerikanisch, das klingt eher nach einer...
Ja, das hat ja heute nichts mehr zu
tun. Das stimmt, ja, ja, gut, ja, ja.
Sagst du Schmidt, ja, ist ja...
Ja, ja. Wieso denke ich jetzt an den letzten... Nein, das war nicht der letzte Film, aber es war ein Film mit... Schmidt, About Schmidt, wie hieß er denn jetzt? Jack Nicholson. Den Film About Schmidt kennst du aber, ne?
Ich habe ihn, glaube ich, nicht gesehen, aber ich habe...
Immer noch nicht gesehen, aber der ist jetzt schon so lange am Markt, den musst du dir unbedingt anschauen. Das ist ein großartiger Film. Sehenswert. Ja, mein Gott. Jedenfalls wechselt sie zu Apple und ja, aber Apple hat derzeit auch ganz andere Probleme, nämlich die Abwanderung einiger Mitarbeiter, nämlich von Apple zu Meta. da sind in den letzten Monaten circa 1000 Mitarbeiter abgewandert. Und letztendlich bei 1000 Mitarbeitern kann man natürlich auch davon ausgehen, dass es nicht nur Top-Talente sind, sondern dass es halt quer durch den Gemüsegarten geht sozusagen. Aber Apple hat ein Boni-Programm aufgelegt. Das bedeutet, dass einige Top-Manager Angebote bekommen haben, in Höhe von 180.000 US-Dollar, wenn sie weitere 4 Jahre bei Apple tätig sein werden. Ja. Ob das hilft, dagegen zu steuern mit 180.000 US-Dollar, das ist jetzt nochmal eine ganz andere Frage. Aber da sieht man, mit welchen Bandagen da um Top-Talente gekämpft wird in dem Bereich.
Ja, Apple macht's ja ähnlich. Ja. Die haben ja auch schon bei anderen Firmen abgeworben. Von daher.
Ja, klar.
Gehört dazu. Mich würde mal interessieren, gerade wenn man mal guckt, wie ja im Prinzip auch so die Kultur bei Apple ist und wie so ja, Apple zu oder gegenüber Meta ja auch steht, was dann ein Apple-Mitarbeiter bewegt, zu Meta zu wechseln. Das würde mich mal interessieren. Bist du wirklich hier so ein kleiner Low-Level-Angestellter, der dann einfach nur froh ist, dass er für quasi bei Facebook dann arbeitet? Oder ist das wirklich, oder sind das Projekte, ja, an denen du da mitarbeiten kannst, ja, die, wo du wirklich überzeugt bist, dass du da irgendwas bewegen kannst? Und das, wie gesagt, mit der Außenwirkung oder mit dem Empfinden, was Facebook momentan einfach auch teilweise oder mit dem Image, mit dem Facebook so ein bisschen zu kämpfen hat seit einiger Zeit, weiß ich nicht, inwieweit das halt zu einem gestandenen, sage ich jetzt einfach mal, Apple-Mitarbeiter einfach passt.
Ja,
Google nochmal ein ganz anderes Thema, ja, aber gerade Facebook.
Ja, man könnte ja auch boshaft behaupten, jemand, der mit den Gedanken spielt, zu Meta zu wechseln, der soll ruhig gehen. Auf diese Personalie legen wir keinen Wert mehr. Also wer schon geistig da mit dem Gedanken spielt, könnte man ja auch sagen. Ne? Ganz klar.
Ja, also so will ich es jetzt nicht unbedingt sagen, aber die Frage, die sich halt mir stellt, ist, zu welchem Job wechsle ich dahin?
Ja. Ja, also man konnte auch aus den verschiedenen Artikeln herauslesen, dass ein Beweggrund ist, dass dieses inkonsistente Homeoffice oder die bisher inkonsistente Homeoffice-Regelung dazu beigetragen hat, dass halt einige gesagt haben, okay, wir wandern ab zu Facebook, weil es da ja bisher keine klaren Regeln gab und da hat Apple sich ja quasi hat darauf bestätigt, nicht darauf bestanden, wieder zurückzukommen ins Homeoffice, bis ja jetzt vor ein paar Wochen die Aussage kam, bis auf unbestimmte Zeit außer Kraft gesetzt. Aber das schien wohl auch ein Grund gewesen zu sein für einige Mitarbeiter. Ne? Also jetzt nicht ein Hauptgrund, aber ein Teil dessen war diese Homeoffice-Geschichte. Ne? Und man kann ja über diesen Meta-Gedanken stark diskutieren. Prinzipiell ist das in vielen Bereichen ein guter Ansatz, aber die Person oder der Konzern, der dahinter steht, der macht mir halt persönlich Bauchschmerzen. Ja, also sowas Ähnliches hatten wir ja schon vor zig Jahren mit Second Life und das hat ja leider auch nicht zu dem Erfolg geführt, die sich die Erfinder oder Entwickler oder die Firmengründer erhofft haben. Aber der Grundgedanke ist ja nicht schlecht, was dahinter steht. Bloß die Person, die dahinter steht oder das Geschäftsgebaren, was bisher dahinter stand, das ist negativ zu betrachten, in meinen Augen. Ne?
Auf jeden Fall kritisch, ja.
Ja.
Das auf jeden Fall auch, wie sie halt mit, ja, wenn irgendwo Probleme auftauchen oder Sachen ans Licht kommen, wie sie halt mit umgehen, ja, das ist ja auch nochmal so ein Thema. Und deswegen, wie gesagt, ich finde es schwierig, das halt mit einem, ja, ich sag's nochmal, mit einem gestandenen Apple-Mitarbeiter, ja, der da auch eine gewisse Kultur und Ideologie, ja, klingt jetzt wieder so negativ vielleicht, aber verinnerlicht hat, ja, gerade in Bezug auf Apple, dass man dann halt zu Facebook geht oder zu Meta, ja. Das ist halt dann wieder die Frage, welchen Job mache ich oder mache ich dann da, an welchem Projekt bin ich vielleicht beteiligt, was ja nicht unbedingt schon öffentlich ist, was kann ich da eventuell auch bewegen? Das sind halt so die Fragen, die ich dann oder die ich mir dann stelle, ja. Aus welchem Grund würde ich dann zu Facebook wechseln? Wir wissen es nicht, ja.
Ja, so ist es. Ja. Aber ich meine, es sind Leute zu Facebook gegangen, wo man vorher auch nie gedacht hat, dass sie dorthin gehen. Da gab es ja vor zig Jahren die Kollegen hier von, wie hieß der ehemalige Podcaster oder der podcastet ja noch, 343 Max, der war ja auch eine Zeit lang bei Facebook, ist dann ja wieder zurückgekommen, aber er ist auch nach Facebook gegangen. Da hätte man ja auch nie gedacht, dass er nach Facebook abwandert. Ne? Das war ja auch eine große Überraschung.
Ja, wie gesagt, ist halt immer die Frage, die Möglichkeiten, die sich anbieten, an was bist du da am Arbeiten?
Klar. Und wenn man es nur als Kurzzeitprojekt betrachtet, um einfach mal sich dort umzuschauen, um einfach mal eine Referenz mehr auf seinem Lebenslauf zu haben, kann man darüber diskutieren, ob das sinnvoll ist oder nicht. Aber naja, gut, jeder hat andere Beweggründe. Und vor zig Jahren war Facebook auch noch nicht so negativ in den Medien vertreten, wie sie es im Moment sind. Das muss man dazu sagen.
Mein Gott, also ich will jetzt auch nicht generell sagen, ich würde da ein Jobangebot ablehnen, aber es kommt darauf an, was?
Es kommt darauf an, was, und es kommt immer auf die Rahmenbedingungen an. Ne? Das ist so. Das ist klar. Und letztendlich ist natürlich auch das, was am Strich auf schwarz auf weiß an Zahlen auf dem Papier steht, interessant. Ne? Das darf man nicht außer Betracht lassen. Das ist leider
so. Ja, okay. Das Thema Bezahlung ist nochmal so ein Ding. Wobei, das ist jetzt, du sagst jetzt Apple, Google, Facebook, solange die Bezahlung, sagen wir mal, dem Standard entspricht, ja, und auch meiner Vorstellung entspricht, ist es ja in Ordnung.
Ja, klar.
Ich würde da jetzt keine Millionen erwarten oder.
Es kommt auf die.
Also ich jetzt nicht, wie gesagt, ich bin ja allerdings auch nur so ein kleiner Angestellter im Prinzip, ja.
Naja.
Klar, andere, die dann auch gerade aktiv abgeworben werden, man muss ja auch mal gucken, wer da jetzt auch wieder von dem Apple Car Projekt dann wohin gewechselt ist, da fließen ganz andere Beträge. Ja, da werden auch ganz andere Gehälter bezahlt.
Naja, klar, da reden wir ja auch um Top-Management oder um Top-Leute. Das ist ja klar. Ja. Man sieht ja allein diese Zahl, die ja im Raum steht, 180.000 US-Dollar, nur dafür, dass sie sich vier weitere Jahre committen. Das ist ja auch schon
mal. Als sein Bonus, ja.
Ja, ist ja auch schon mal beträchtlich, ne?
Ja, wobei, wenn ich schon denke, bei einem meiner Arbeitgeber, als der neue CEO unterschrieben hat, da sind ganz andere Beträge geflossen.
Ja, gut.
Da fehlt hier noch ein bisschen was an Null, ja.
Aber da reden wir auch von einem Geschäftsführerposten und hier reden wir ja über Leute
trotzdem,
im mittleren Management, sage ich jetzt mal.
Da geht es um Beträge, das ist ja.
Ja. Da schlackern dir die Ohren, das ist so.
Ja.
Na gut. So ist es. Wo mir auch die Ohren geschlackert sind oder wo meine Ohren geschlackert haben, dass es angeblich, ich habe es nicht ausprobiert und ich werde es auch nicht ausprobieren, das als Disclaimer, und wir beide empfehlen es auch nicht aktiv unseren Hörern, das auszuprobieren. Auch nochmal ein Disclaimer. Also wir möchten jetzt ja keinen Hörer oder auch keine Hörerin zum aktiven Umgehen eines Kopierschutzes auffordern. Aber es gibt wohl auf GitHub ein Repository, das es ermöglicht, Disney Plus, Netflix und andere Video-Streaming-Inhalte sicherzustellen oder ganz einfach gesagt herunterzuladen. Auch Apple TV Plus ist dabei. Also da gibt es wohl eine sehr große Toolsammlung.
Ist das noch verfügbar? Das würde mich mal interessieren.
Repository soll noch verfügbar sein. Es gibt, wir verlinken einen interessanten Artikel auf dem Blog Torrent Freak, der hat sich darüber ausgelassen über das Ganze und der hat es wohl angeblich auch ausprobiert. Und es soll auch funktionieren. Allerdings rät er auch davon ab, es auszutesten, weil wenn man dort erwischt wird, auf irgendeine Art und Weise, wenn man da nicht mit den nötigen Vorsichtsmaßnahmen herangeht und das einfach nur mal so installiert, ohne, naja, ich will jetzt ja keine Details ausplaudern, aber wie gesagt, man kann erwischt werden und wenn man erwischt wird, dann kann es teuer werden. Ich denke mal, da werden die Konzerne nicht zimperlich sein. Jedenfalls gibt es die Möglichkeit, dort wohl DRM-geschützte Inhalte herunterzuladen mit dieser Tool-Sammlung. Ja, interessant.
Ja, das war aber schon immer so. Ja, wo ein Kopierschutz ist, gibt es auch irgendwo
die
Möglichkeit, den zu entfernen. Ja.
Ja, mich wundert halt nur, dass diese Tool-Sammlung so komplett erscheint, was man herauslesen konnte, wirklich, es geht durch die komplette Streaming-Landschaft durch, auch von Disney Plus bis halt zu Amazon Prime, ist alles dabei. Das sieht schon sehr komplett aus. Ne? Also nochmal, wir erwähnen nur, dass es diese Möglichkeit gibt. Ich möchte keinen dazu animieren, diese Möglichkeit auch auszunutzen. Nicht, dass es hier heißt, wir verführen hier Hörer zu Straftaten. Muss man vorsichtig
sein. Okay. Ja, ich weiß nicht, was sich da die letzten Jahre vielleicht geändert hat, aber Straftat.
Ja, du umgehst deinen Kopierschutz und
legst dir
dementsprechend DRM-geschützte Inhalte herunter. Das ist nach meiner Meinung eine Straftat. Weil es ist jetzt keine Privatkopie, die du irgendwo anders herbekommst, weil du ziehst es ja direkt vom Server herunter und das ist nach meiner Meinung eine glasklare Straftat. Ja.
Ja, wie gesagt, ich habe mich mit dem Thema schon seit Jahren nicht mehr beschäftigt. Früher war ich schon ein bisschen besser im Thema drin. Aber seitdem ich aus dem Alter heraus bin, dass mich das irgendwie interessiert hätte, weil heutzutage, mein Gott, alle die Dienste, die mich interessieren, die habe ich im Abo. Ja, ich bin ja, wie gesagt, einmal in der glücklichen Lage, es mir auch leisten zu können. B, beschränke ich mich auf die Dienste, die mich wirklich interessieren oder die Inhalte haben, die mich interessieren. Ja, und nicht irgendwie alles. Ich muss nicht alles haben. Ja.
Ja,
so würde auch finanziell total aus dem Rahmen laufen. Deswegen, man beschränkt sich auf das, was man haben muss, in Anführungszeichen, und das war's. Wie gesagt, in der glücklichen Lage, dass es auch mir leisten oder doch leisten kann. Und B, ja, keine Ahnung, ich bin aus dem Thema irgendwie rausgewachsen, weil früher, klar, hast du halt als Spielkind quasi immer geguckt, was geht, ja, und hast es ja auch dann gemacht. Wenn ich dran denke, was es früher alleine zu Zeiten, als Sky noch Premiere war, für Möglichkeiten gab, da schwarz zu gucken, fand ich sehr interessant, alleine die technische Umsetzung, das Betriebssystem deiner Boxflächen, Karten hacken, das war toll, ja, da habe ich mich begeistert und mich Stunden damit beschäftigt, wie der technische Hintergrund aussieht, ja, wie das zu lösen ist, welche Hardware brauchst du dazu, etc., ja. Mittlerweile, mein Gott, schwaches Lächeln, ja, wen es interessiert, soll sich damit beschäftigen. Ich bin da raus, ja, aus dem Thema. Deswegen, ich wüsste auch momentan nicht wieder, was wie wo geht, ja.
Nee, du, früher war das auch bei mir was anderes. Da hatte ich auch teilweise mehr Zeit für solche Dinge, mich mit Medienkonsum auseinanderzusetzen. Im Moment habe ich nur punktuell Zeit, irgendwas zu konsumieren. Und das bisschen, was ich halt konsumiere, das kann ich auch auf legalen Wege konsumieren. Also da habe ich keinen Antrieb zu, irgendwie mir da illegal was zu organisieren. Ne? Das ist halt
so. Ja, vor allem ist ja auch das Angebot besser geworden.
Ja,
du hast ja nicht nur die Bezahldienste im Prinzip, ja, wie sie ja eben auch angesprochen wurden, sondern du kriegst ja so viele Inhalte mittlerweile auch legal, kostenfrei im Internet einfach angeboten, dass du, auch wenn es, wie gesagt, dann mit der Zeit versetzt ist, ja, du kriegst es nicht unbedingt zur Erstausstrahlung, aber mein Gott, ja, welche Inhalte musst du denn unbedingt zur Erstausstrahlung dann auch unbedingt sehen, ja.
Und es kommt noch dazu, dass die Mediatheken viel besser geworden sind in den letzten Monaten, Jahren, dass da auch ein recht gutes Angebot unterwegs ist. Also auch die Öffentlich-Rechtlichen haben ein einigermaßen gutes Mediathekenangebot. Ja.
Ja, wobei da bewegt man sich ja teilweise auch ein bisschen auf dünnem Eis, wenn man mal guckt, für was so ein VPN auch gut zu gebrauchen ist in der Beziehung.
Ja, okay. Das sehe ich jetzt weniger als kritisch an, als wenn ich jetzt das da direkt runterlade und da den DRM-Kopierschutz umgehe. Mhm. Also das mit VPN, das sehe ich wirklich noch so als Grauzone an. Ne? Aber jetzt ja wirklich aktiven.
Das ist nochmal ein anderes Thema. Das ist nochmal
eine ganz andere Geschichte. Ne?
Ja.
Das ist so. Und ich muss ja jetzt nicht unbedingt, ich kann ja auch ganz normal in die ZDF-Mediathek gehen, ohne VPN logischerweise, weil ich ja in Deutschland bin und da meine Inhalte konsumieren. Das kann ich ja tun. Ja.
Ja. Aber was sich mal lohnt, ist, gerade wenn man Netflix-Kunde ist, gerne mal Netflix am heimischen Rechner mit einem VPN gerne mal aus, dann aufrufen und mal gucken, was so bei den Nachbarn eventuell enthalten ist, was es bei uns nicht unbedingt gibt. Aber ansonsten, wie gesagt, aus dem Thema bin ich schon so lange raus.
Und das bewerben ja sogar die VPN-Anbieter, dass man das machen kann. Also kann es ja jetzt so illegal nicht sein, sagen wir es mal so.
Es kann halt für die Anbieter schwierig werden, weil die Rechte ja entsprechend halt nach wie vor
nur für das Land
vorliegen. Genau. Mein Gott.
Aber wo wir gerade bei illegal sind, lass uns nochmal das Thema reinnehmen. Nintendo hat in Großbritannien einen weiteren Erfolg erzielt.
Oh ja.
Ob der Erfolg jetzt groß ist oder nicht, da kann man drüber diskutieren. Jedenfalls haben sie dort eine Providersperre erwirken können vor Gericht, dass einige Online-Provider, muss man dazu sagen, nicht alle, sich dazu verpflichten müssen. Es sind, glaube ich, 5 britische Online-Provider, ROM-Seiten nicht mehr zugänglich zu machen, also einfach zu blockieren. Ich meine, wer Nintendo kennt, weiß, dass sie absolut hart gegen solche Dinge vorgehen. Die verstehen da keinen Spaß.
Wenn sie wenn sie da für ihre eigene IP einstehen, kann ich das nur einigermaßen nachvollziehen. Aber hier geht's ja generell um das Thema ROM, ja.
Ja.
Und das finde ich ein bisschen schwierig. Gerade wenn du in dem Bereich als Sammler noch unterwegs bist und keine Möglichkeit hast, dir deine Module selbst irgendwie auszulesen, dass du dann halt auf diese Seiten nochmal zurückgreifst. Wie gesagt, das ist die eine Sache. Und dann auch gerade, wenn du mal überlegst, wie viele von diesen angebotenen ROMs ja heutzutage käuflich auch nicht mehr zu erwerben sind. Mhm. Und damit ja dann letztendlich ja auch die Software, beziehungsweise in der Regel sind es ja zu 99% Spiele, dann einfach auch verloren sind ohne diese Seiten. Du hast keine Möglichkeit mehr, dir irgendwie aus der Historie raus mal was anzugucken, was damals vielleicht auch in einem gewissen Kontext dann einfach interessant wäre, beziehungsweise ja, inwieweit sowas halt in diesem Grau und Bereich dann unbedingt sein muss oder ob man da nicht eine legale Lösung finden kann, ist nochmal eine andere Diskussion. Aber gerade dieses generelle Abschalten der Seiten ist halt.
Das ist richtig. Ja. Das Thema Erhalten von Kulturgut, das sollte man nicht außer Betracht lassen. Das hast du ja mehr oder weniger eben angesprochen. Mhm. Oder das war ja, denke ich, auch eine Aussage von dir diesbezüglich, dass dieses Zeug nicht einfach komplett vom Markt verschwindet. Das sehe ich ähnlich, obwohl Nintendo hier auch so argumentiert hat, es geht ja wohl um um spezielle Seiten, die dort als Beispiel angeführt worden sind, dass auf allen Seiten, die sie hier als Beispiel angeführt haben, Werbung geschaltet worden ist und dass dann noch Geld damit verdient worden ist mit Inhalt, der ja letztendlich von Nintendo kommt. Und das war wohl auch der ausschlaggebende Punkt, warum das Gericht dem stattgegeben hat. Also das war wohl einer der Punkte, sage ich jetzt mal. Ne?
Aber erstens mal geht es auch um Inhalte, die nicht von Nintendo sind.
Naja, das ist richtig. Richtig.
Und zweitens muss sich die Seite, klar, ob die jetzt Millionen verdienen, ist eine andere Frage. Aber ich kann schon verstehen, dass dann jemand zur Finanzierung des Angebots, was er anbietet, und er ja für die ROMs auch kein Geld verlangen kann, sich dann über Werbung finanziert. Wie gesagt, ob das dann ein Millionengeschäft ist und der da Riesenbeträge und mehr Geld verdient als das, was es das Hosting kostet. Und wenn man mal guckt, er wird wahrscheinlich einen Plus machen, weil so, wie groß ist denn so ein ROM bitte? Ja. da kann so viel, ja okay, es ist halt die Frage Traffic und wie ist die Nachfrage, wie sind die Downloadzahlen, das ist nochmal ein anderes Ding. Aber ich denke mal, da wird einiges am Plus überbleiben. Okay, ja. Aber ja.
Naja gut, ich meine, das war das Argument, was wahrscheinlich dann beim Gericht gegriffen hat, in dieser Argumentationskette, die Nintendo halt angebracht hat. Ne? Ja. Gut, ich meine, Nintendo versucht mit allen Mitteln ihre Marke zu verteidigen. Kann ich auch etwas nachvollziehen, das Ganze. Allerdings muss man halt auch darüber diskutieren, wie wird das Kulturgut erhalten und wie kann ich halt diese digitalen Inhalte aus der Vergangenheit noch in die Zukunft bringen oder wie kann ich sie noch erhalten? Und darüber sollte man auch diskutieren und da sollte man vielleicht auch versuchen, eine Plattform zu schaffen, die dafür gedacht ist, wo das ordnungsgemäß aufbewahrt wird. Und ob das jetzt zentralisiert von irgendjemandem verwaltet wird. Es gibt ja in verschiedenen Bereichen Ansätze. Archive.org ist ja für verschiedene Inhalte eine gute Anlaufstelle. Aber ob man da gut ROMs unterbringen kann, ist jetzt nochmal eine ganz andere Geschichte. Aber letztendlich ist das digitales Kulturgut, was erhalten bleiben sollte. Und irgendwann sind auch keine physischen ROMs mehr auf dem Markt, weil sie irgendwo verschrottet worden sind, weil sie irgendwo untergegangen sind oder weil sie einfach...
Ja, oder weil sie in der Wüste vergraben wurden.
Zum Beispiel. Ja, und es nützt ja auch nichts, wenn du die ROMs hast, du brauchst ja auch die Hardware, die das abspielen kann. Und wenn man die halt digitalisiert, in Anführungsstrichen, oder emulationsfähig macht, versucht man ja im Endeffekt nur alte Software auf neuen Geräten zum Laufen zu bringen. Ja, das ist halt so. Ja. Das ist auch ein sehr großes Thema, wo man stark drüber diskutieren kann, Pro und Contra.
Ja, wie gesagt, es ist halt in dem Sinn auch schwierig, weil diese Aufgabe, wie wir sie jetzt auch schon angesprochen haben, mit dem Archivieren und dem Breithalten, gerade auch für die Zukunft oder für neue Generationen an Spielern, die das ja nicht mehr jetzt unbedingt an der Original-Hardware auch erleben können, dass man, wie gesagt, dann diese Seiten hat, die das anbieten, ja, du kennst auch nicht unbedingt die Quelle, ja, wo es herkommt, die finanzieren sich, wie angesprochen, über die Werbung, Einnahmen, bla bla bla, Verdienst, was auch immer. Ist halt schwierig, das so einem Anbieter halt anzuvertrauen, ja, diese Aufgabe. Aber wenn es, ja, wie gesagt, es gibt halt auch aktuell keine andere Stelle. Das ist halt auch das Problem, ja. Und die Lösung, die Nintendo anbietet, dass sie bestimmte Klassiker dann quasi auch dir nochmal verkaufen wollen auf der Switch oder früher auf der Wii, ja, wo du dann das Originalmodul hast und kaufst es quasi für die Konsole dann als Emulation nochmal, ist auch so ein schwieriges Ding, ja.
Ja, so ist es.
Ja. Es wird ja schon seit Jahren, ja, wird ja gesagt, die Seiten sollen geschlossen werden, ja.
Ja.
Jetzt ist da der ja, wie gesagt, die Sperre da. Ich bin mal gespannt, was das halt für andere Länder noch bedeutet. Inwieweit da wahrscheinlich jetzt auch noch Versuche anstehen, die Seiten dann halt entsprechend zu blockieren.
Ja. Naja, gut, ich meine, hier werden die Seiten gesperrt und woanders tauchen sie wieder auf. Ich meine, das ist letztendlich ein Kampf gegen Windmühlen. Das ist so.
Wir hatten es eben in Bezug auf Video schon angesprochen. Das geht damit auch, ja.
So ist es.
Also genau. Komplett aus dem Netz kriegst du das sowieso nicht, ja.
Ja. Nur, ich meine, es ist relativ einfach, an ROMs zu kommen heutzutage. Und durch solche Providersperren und Netzsperren wird es halt etwas schwieriger für den, ich sag mal, Otto-Normal Internet-User. Ne?
Ja, ja. Für das SNES kann ich ROMs selbst anfertigen.
Ja.
Da habe ich die entsprechende Hardware hier, ja. Beziehungsweise auf dem Dachboden, glaube ich, die Hardware. Nur halt, guck mal, wie viele Systeme es gibt. Und Wann habe ich das letzte Mal mein Super NES rausgepackt? Ja, beziehungsweise weshalb habe ich überhaupt die Hardware? Ja, damit ich mir halt legal das Zeugs auf meinen PC kriege.
Hm.
Ja. Inwieweit das natürlich heute noch Sinn macht. Wie gesagt, die Hardware ist ja jetzt auch schon entsprechend alt. Ja, das waren ja noch Zeiten, da hattest du nicht unbedingt jetzt so das Angebot. Heutzutage, wie gesagt, das Zeug steht eingemottet oben, wenn ich irgendwo was brauche oder so, dann ja, gebe ich es bei Google ein und dann habe ich einen Treffer und kann es mir da runterladen.
Ja, ich meine, das ist generell ein Problem unserer Zeit, digitale Inhalte der Nachwelt vernünftig zu erhalten.
Hm.
Ne? Das ist ein großes Problem. Früher war es einfach, da hatten wir Mikrofilme oder besser gesagt, viele Inhalte liegen ja immer noch irgendwo auf Mikrofilme rum oder Papier letztendlich. Aber das ist ja auch ein Medium, was nicht mehr up to date ist. Und das Problem ist, was ich sehe, wenn ich allein an meine Archivierungsdinge zurückdenke, wo ich früher drauf archiviert habe und wo ich mittlerweile heute drauf archiviere, hat sich das geändert. Also meine Daten haben immer wieder ein anderes Medium bekommen, wo sie drauf liegen. Früher war ich sicher, auch so ein DAT-Tape, so ein DAT-Laufwerk, das ist super. Heute setzt keiner mehr DAT-Laufwerke zum Archivieren von Daten oder als Backup-Medium ein. Heute ist ausschließlich LTO unterwegs und es gab Zeiten, da war DAT das Mittel der Wahl, sage ich jetzt mal. Da redet heute keiner mehr von. Ne? Mhm. Das ist so. Und oder ZIP-Laufwerke. Ne? Wer heute seine Daten noch auf ZIP-Laufwerken hat oder auf ZIP-Datenträgern hat, der hat echt Probleme. Ne? Das ist so. Das wird es wahrscheinlich nicht mehr geben, aber man darf halt nicht verpassen, wenn man wichtige Daten auf irgendwelchen Medien archiviert, dass man auch darüber nachdenkt, die Daten auf aktuelle Datenträger zu konvertieren.
Ne? Ja, das Problem, was ja schon alleine bei ZIP-Laufwerken ist, ja, kriegst du die heute noch angeschlossen.
Also ZIP-USB-Laufwerke kriege ich an einen Mac noch angeschlossen. Ich war letztens überrascht, das habe ich aus Spaß mal ausprobiert.
Gab es die später auch als USB?
Ja, klar. Die gab es auch in 750 MB Datengröße
als USB-Laufwerk.
Genau. Mhm.
Ah, okay, das ging an mir vorbei, weil ich habe eigentlich nur die Vorläufer gekannt.
Ich habe USB. Letztens ein USB, also ich habe mehrere USB-Diskettenlaufwerke hier noch rumfliegen. Aber ich hätte gedacht, Mensch, Moment, probierst du doch mal aus, schließ das Ding doch mal an den Mac an, also mit einem Adapter an USB-C ans MacBook angeschlossen und es wird erkannt und ich kann auf die Disketten zugreifen und schreiben, also sogar so uralte Diskettenlaufwerke werden noch unter aktuellen Betriebssystemen erkannt, also funktioniert noch. Und du glaubst gar nicht, wie viele Kunden wie viel ist es nicht mehr, aber ab und an kommen nochmal Kunden auf mich zu, können sie mir mal die Diskette hier auslesen, da sind noch wahrscheinlich wichtige Dokumente drauf. Habe ich nur gesagt, ja, wenn sie denn doch so wichtig sind, warum fällt Ihnen das denn nach 20 Jahren ein, so ungefähr? Mhm. Ja, naja, gut. Dann waren da irgendwelche Vereinsbriefe drauf oder sonstigen Kram, also ja. Wo er wahrscheinlich dachte, sie sind noch wichtig. So ist es. Na gut, aber ist auch ein Riesenthema. Das Erhalten von digitalen Kulturgütern, das ist ein Thema, was denke ich, uns die nächsten Jahre stärker begleiten wird, als uns das lieb ist, das Ganze.
Hm.
Gut, und wo wir gerade bei Nintendo sind, lass uns mal über Sega sprechen. Und zwar ja. Sonic the Hedgehog. Da gibt es nämlich ein Lego-Set, was jetzt gerade vorgestellt worden ist. Wir haben zwar schon im Vorfeld mal ganz kurz über die Gerüchte gesprochen, dass da was kommen wird als Gegenpart zum Super Mario-Set. Und jetzt hat Lego offiziell auch ein Sonic the Hedgehog Set vorgestellt. Und das stellt ein Spielszenario dar aus Green Hill Zone. Das ist ein recht bekanntes Szenario aus dem, glaube ich, dem ersten Teil von Sonic, wenn ich richtig informiert bin.
Du hörst mich nicken, ja.
Und das ist letztendlich nichts weiter als ein Diorama. Es ist kein Spielset, es ist ein Displayset, ausschließlich für Dekorationszwecke gedacht. Im Gegensatz zu dem Super Mario Set von Lego, das war ja auch ein Spielset, was man letztendlich auch als Displayset verwenden konnte. Aber hat auch mehr so die Kinder angesprochen, und mit diesem Displayset von Sonic the Hedgehog adressiert Lego eigentlich in erster Linie den Erwachsenen. Ja, das beinhaltet 1125 Teile und hat einen empfohlenen VK von 70 Euro und hat die Setnummer 21331. Jo, ab sofort verfügbar.
Ja, nice. Aber wo wir gerade hier noch bei Spielen sind, von mir auch noch mal eine kleine Erwähnung. Und zwar geht's um Tomb Raider im Epic Games Store. Da sind momentan drei Teile kostenlos verfügbar. Alle noch bis zum 6.1. Also sollte man dann hoffentlich den Podcast vorher gehört haben, dann kann man da noch zugreifen. Der bis jetzt noch nichts mit den Spielen zu tun hatte, durchaus spielbar, beziehungsweise beim dritten streiten sich so ein bisschen die Geister. Auf jeden Fall sehr erfolgreich gelaufen, ja, die Serie. Und wie gesagt, aktuell kostenlos im Epic Game Store. Also von daher kann man eigentlich nichts verkehrt machen. Selbst wenn man nicht vorhat, sie direkt runterzuladen, könnte man auf jeden Fall sich schon mal die Lizenzen sichern. Und dann, wenn man mal Zeit hat, das Ganze mal angehen. Ich habe sie alle drei schon mal nicht durchgespielt, aber auf jeden Fall schon mal länger angezockt, vor allem den letzten. Von daher von mir aus oder von meiner Seite aus auf jeden Fall eine Empfehlung. Mir hat das durchaus ein paar Stunden an Spaß bereitet. Ja.
Mhm. Okay. Naja, gut, für kostenlos. Da kann man ja nicht meckern.
Wie heißt so schön, geschauten Gaul?
Da gibt es ja mehrere Varianten mittlerweile von.
Genau.
Und ich möchte nochmal einen Artikel ansprechen, den ich zu meiner Überraschung auf tagesschau.de gelesen habe. Und wie heißt es so schön, wenn was von der Tagesschau-Redaktion aufgenommen wird, dann hat es auch eine gewisse Massenrelevanz. Es war nicht in der Hauptsendung, es war halt nur ein Online-Artikel, muss man natürlich dazu sagen. Aber hier ging es um das Thema Lego als Investment. Und das ist ja ein Thema, was ich schon vor ein paar Folgen öfter mal immer wieder so dezent angesprochen habe. Und ich gesagt habe, das hat in den letzten Monaten, in den letzten Jahren immer mehr an Fahrt aufgenommen. Und da gab es jedes Mal, wenn ich das gesagt habe, so ein paar lustige Hörerkommentare in Form von E-Mails, die sich darüber so ein bisschen lustig gemacht haben. Aber dieser Artikel beweist das Gegenteil, dass Lego durchaus ein wahnsinniges Investment sein kann, wenn man natürlich in die richtigen Sets investiert. Und sie führen da auch ein paar prominente Beispiele an. Natürlich hängen sie sich hier an den allerersten Millennium Falcon auf aus der UCS-Serie, der damals, glaube ich, als Einstiegsversion 499 Euro gekostet hat, also als Kaufpreis, und mittlerweile in dieser Urserie oder aus dieser Urserie heraus auf dem Markt für 2500 Euro gehandelt wird. Also man hat da schon eine wahnsinnige Preissteigerung. Allerdings ist das natürlich auch ein sehr prominentes Beispiel von einem sehr prominenten Set. Nicht überall ist dieser Faktor oder dieser Gewinnfaktor so hoch wie bei diesen Millennium Falke, sondern man bewegt sich teilweise in geringeren Prozentzahlen. Allerdings sind auch so ein paar Sachen nicht ganz richtig in diesem Artikel oder wurden nicht komplett richtig dargestellt. Sie schreiben auch davon, dass Sets auch wieder im Preis sehr stark fallen können, wenn sie wieder neu aufgelegt werden. Das kann der Fall sein, wenn sie wieder neu aufgelegt werden, dass die Preise von den jeweiligen Sets wieder nach unten gehen. Aber jedes Set, was neu aufgelegt wird, bekommt eine neue Setnummer. Die Sets, die neu aufgelegt werden, werden niemals unter der gleichen Setnummer wieder aufgelegt. Hatten wir jetzt zum Beispiel bei der Saturn 5 Rakete. Die wurde wieder neu aufgelegt, hat aber eine neue Setnummer bekommen. Und die alten Sets sind zwar etwas im Preis gefallen, aber nicht so stark, wie es da thematisiert worden ist. Also dieser Artikel ist zwar von den Eckdaten sehr korrekt, aber es gibt ja noch sehr viele Feinheiten in diesem Artikel, die jetzt nicht unbedingt betrachtet worden sind. Auch der Bereich dass es auch ein Kurzzeitinvestment sein kann, dass man Produkte wieder schnell flippen kann. Der wurde nicht beleuchtet. Also sie reden hier von einem Langzeitinvestment. Also es gibt sehr viele Investmentbereiche und hier wird auch nur geschrieben, dass man die Sets nur wieder in den Zweitmarkt bringen soll, wenn sie original verpackt sind, wenn sie nicht aufgebaut worden sind. Das ist natürlich der Optimalfall. Wenn man Lego als Investment betreiben möchte, sollte man die Sets natürlich nicht aufbauen und die Kartons nicht aufmachen, weil dann halt man natürlich den optimalen Profit aus der ganzen Geschichte. Aber es gibt natürlich auch einen Gebrauchtmarkt und auch einen Investmentmarkt für Retro-Sets, die einfach schon aufgebaut sind und die einfach schon bespielt worden sind oder die als Display-Set fungiert haben. Da gibt's natürlich auch Bereich. Also der Artikel ist ein bisschen oberflächlich. Er hätte ein bisschen tiefer reingehen müssen, nach meiner Meinung. Aber im Prinzip ist es schon mal schön, dass ein massenrelevantes Medium, wie die Tagesschau das aufgegriffen hat. Und das wollte ich nochmal so als bemerkenswert erwähnen. Und noch ein kleiner Punkt zum Nachdenken für einige skeptische Hörer. Es gab nach meiner Meinung und auch nach meiner Recherche bisher kein Lego-Set, was unter den damaligen Verkaufspreis gesunken ist. Das heißt, wenn ich mir jetzt Set XY kaufe, lege es original verpackt hin, ich habe 99 Euro dafür bezahlt, bekomme ich auch mindestens meine 99 Euro wieder, was bei vielen Aktiengeschäften ja nicht der Fall ist. Die steigen, die gehen runter. Bei Lego ist es so, dass ich normalerweise immer wieder den Preis dafür bekomme, den ich bezahlt habe. Also Lego kennt nach meiner Meinung nur eine Richtung und die geht nach oben. Und wenn die Dinger wieder fallen, gehen sie meistens, also nach meinem Wissensstand, nur auf den damaligen UVP-Preis wieder runter. So ist es. Also ich sehe immer noch Lego als das Investmentfeld an und man sieht es ja auch in vielen Bereichen, dass sich hier mehr oder weniger auch die ganze organisierte Kriminalität mittlerweile auf Lego fokussiert hat. Ich weiß nicht, ob du den großen Diebstahl in dem Spielzeugladen in Lippstadt mitbekommen hast.
Also ich hatte was über den Diebstahl mitbekommen, ob jetzt Lippstadt das... Bin ich überfragt.
Okay. Ja. Jedenfalls war es so, dass dort in einem Nachbargebäude ein Durchbruch getätigt worden ist in ein großes Spielzeuglager, wo Lego-Sets aufbewahrt worden sind und auch genau an der Stelle, wo diese Lego-Palettenware stand. Und sie haben halt einen Durchbruch gemacht zum Laden. Allerdings kann man da mittlerweile von ausgehen oder was auch die Berichte im Moment hergeben, dass es sich da um Auftragsarbeit handelt. Das heißt, hier wurden nicht die ganzen Setnummern herausgenommen oder die ganzen Sets an sich herausgenommen, sondern hier wurden alle Steine in Tüten verpackt. Und die ganzen Sets wurden, also die ganzen Verpackungen wurden dagelassen. Und mittlerweile geht man halt davon aus, dass sie hier über den Kilopreis das Ganze abrechnen. Das heißt, ihr habt jetzt so und so viel Kilo Lego geklaut und bekommt jetzt so und so viel Euro für die Kiloware. Und das ist ja etwas grobschlächtiger zur Sache ging. Und sie wollten sich halt nicht mit den ganzen Sets an sich belasten, sondern wollten nur die reinen Steine erbeuten. Also da geht einiges in dem Bereich, ne? Im Moment. So ist es. Erst haben sie sich hat sich diese ganze organisierte Kriminalität in den Sneakermarkt reingedrängt und jetzt drängen sie sich in den Lego-Markt rein. Ja, interessant.
Ja, sollen sie mal machen. Hauptsache raus aus den Sneakern.
Ob Barfuß oder Lackschuh, gab es da nicht einen Hit ja. von, wie ist er denn?
Das kann ich jetzt nicht sagen.
Harald Junke war das, genau. Wir reden jetzt über Leute, die wahrscheinlich einige unserer Hörer gar nicht mehr kennen.
Könnte sein, ja. Ich wollte eben nur sagen, meinst du wirklich? Ah, nee, aber es könnte wirklich sein, ja.
Das war Harald Junke, der das gesungen hat, ja. Gut, somit hätten wir auch einen Sendungstitel.
ja, genau.
So. Tja, hast du noch was auf dem Kerbholz? Kerbholz, sage ich schon. Ich war gerade bei organisierten Verbrechen und dann fiel mir gerade Kerbholz ein. Mein Gott. Mein Gehirn macht wunderbare Sachen oder komische Sachen, wie auch immer.
Nee. Ich bin
durch.
Ich hab's mir verkniffen gerade, ja.
Ja gut, mein Gott, ich bin auch durch. Ich habe heute Nacht nur 3 Stunden geschlafen, meine Güte.
Ja, kannst du jetzt wieder hinlegen.
Nee, ich muss ja noch die Post-Production machen, ja. Das ist ja auch noch ein Stündchen Arbeit. Mindestens. Gut, dann würde ich sagen, wir haben heute ausnahmsweise mal alle Punkte unserer hervorragenden Shownotes, unserer internen Shownotes abgearbeitet. Somit können wir auch Feierabend machen. Und ich hoffe, die Themenlage ist nächste Woche etwas ergiebiger als heute. Jo, jetzt ist er sprachlos. Wenn du so lange Sprachpausen machst, denke ich immer, die Leitung ist kaputt.
Eingeschlafen.
Ja. Ich habe aus der letzten Sendung schon längere Sprachpausen rausgeschnitten.
Ach, wieso denn?
Ja. Kann ja sein, dass einige Hörer schon abschalten, dann sagen, jetzt Sendeschluss oder so.
Mhm. Also ich kriege das bei meinem Podcast-Player gar nicht mit, weil da habe ich Trim Silence einstehen.
Du hörst mit Overcast oder womit?
Nein. Downcast? Nein. Mittlerweile hat es ja sehr viele, oder fast jeder hat es ja mittlerweile im Angebot, ja, oder als Funktion integriert, Pocketcasts, ja. Mhm. Und da hast du ja auch eine schöne Anzeige, wie viele Stunden, Wochen, Jahre du gespart hast. Ich kann gerade mal gucken, finde ich das auf die Schnelle? Nö. Statistik, doch, hier ist es.
Es kommt doch immer auf die jeweiligen Podcasts an, die man hört. Es gibt ja Podcasts, die machen sehr lange Redepausen oder Gedankenpausen. Ne?
Ja, ich habe seit meinem letzten Reset 9 Tage und 6 Stunden gespart.
9 Tage und 6 Stunden.
An Silence, ja. Was gar nicht mal so viel ist, beim letzten war es ein bisschen mehr, aber ja, kommt einiges zusammen. Es sind doch mehr Pausen, als man immer denkt, ja. Selbst in, weil du findest ja selbst in, sagen wir mal, in Anführungszeichen normalen Gesprächen immer mal wieder so ein bisschen Zeit, was dann nochmal rausgetrimmt wird. Und das summiert sich natürlich über die Zeit und über die Menge an Podcasts einfach.
Also du willst jetzt unseren Podcast als nicht normal bezeichnen, aber da hast du ja recht.
Ja, was ist denn heute normal und was ist verrückt? Ja.
Naja, gut, das ist immer eine Definitionsfrage, da hast du recht. Ja. Es gibt Leute, die betrachten uns als verrückt und es gibt Leute, die betrachten uns als normal. Das ist halt Ansichtssache, da hast du recht.
Genau, und dabei sind wir doch irgendwo mittendrin.
Mittendrin statt nur dabei, ja. Mhm. Weitere Standardfloskeln zu bemühen, ja. Ich muss mir dieses Jahr abgewöhnen, etc. pp. Zu sagen. Das habe ich in den letzten Folgen sehr oft gesagt. Aber wir haben ja unsere Hörer, das sind ja durchaus Wortpolizisten, die weisen mich darauf.
Ja, das kenne ich irgendwo ja noch aus der Vergangenheit, ja.
Was, die Wortpolizei oder wie? Wieso, wurdest du auch öfter darauf hingewiesen?
Ja.
Ach so.
Also nicht jetzt auf etc. pp., aber auf andere Sachen, ja.
Bei mir wechselt das immer mal. Also mal habe ich dann so eine Floskel wie etc. pp.
Anyway. Und
anyway zum Beispiel. Oder ich sage auch sehr oft dementsprechend. Mir ist das durchaus bewusst, aber es wird mir immer danach bewusst.
Ja, nicht das ist doch immer so.
Davor.
Das ist doch immer so.
Okay, gut. Ja.
Anyway.
Ich hab's runtergeschluckt. Oder wie auch immer, sage ich auch immer sehr gerne. Ja.
Immer wieder sonntags.
Oh Gott, oh Gott, oh Gott.
Ja, wir haben ja Samstag.
Wir haben Samstag, obwohl es kommt mir vor wie Sonntag. Aber okay, das ist eine ganz andere Geschichte.
Mir kam Freitag vor wie Samstag.
Naja gut, letztendlich kommt es aufs Gleiche raus. Wenn es mir heute vorkommt wie Sonntag.
Ja, wenigstens ist morgen wirklich Sonntag.
Ja, ja, Gott sei Dank.
Weil sonntags, sage ich dann auch ab und zu, wenigstens ist morgen Sonntag und dann so, oh scheiße, ist ja Montag.
Ja. Aber du kannst Homeoffice machen, sei doch froh.
Ja, doch, im Großen und Ganzen, ja, klar. Hm. Ja.
Okay. Bevor wir jetzt wieder die Vorteile von Homeoffice darlegen, lass uns lieber Schluss machen.
Überwiegend Vorteile. Also nicht nur, aber überwiegend.
Ja, okay. Wir neigen ja dazu, uns gewisse Sachen schön zu reden.
Das auch.
Gut. Also, in diesem Sinne würde ich sagen, wenn alles gut geht, Thomas, hören wir uns dann irgendwann nächste Woche wieder.
Genau, bis dann.
Okay, bis dann. Tschüss.
Tschüss.